Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 10 und 11. 1. Petrus 5, 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Ihm ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es gibt da eine kleine Geschichte von einem Schiffsjungen, der zum ersten Mal während eines Sturmes auf den Mast klettern musste. Der Seegang war schwer und das Schiff ging von der Tiefe bis auf die Höhe des Kamms der Welle. Der Junge begann schwindelig zu werden und stand in der Gefahr abzustürzen. Da rief der erfahrene Kapitän, der den Jungen nicht aus den Augen gelassen hatte, ihm zu: Junge, sieh nach oben, sieh nach oben. Das tat der Junge und er war gerettet. Nun, der Apostel Petrus spricht in seinem Brief oft vom Leiden. Noch in den Versen 8 und 9 des 5. Kapitels schreibt er: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Also jeder in der Gemeinde Jesu, wo es auch immer sein mag, in welchem Teil dieser Welt auch immer, hat Anteil am Reich Gottes, aber nicht nur am Reich Gottes, sondern, wie es in einem schönen Lied heißt, auch am Leiden. Jeder hat ein gewisses Maß an Leiden zu erdulden. Und die Gemeinde Jesu damals in der ersten Zeit hat das eben in ganz besonderer Weise zu spüren bekommen. Aber ich meine, auch in unseren Tagen kann jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu etwas davon sagen, was es heißt, um Jesu willen, um der Tatsache willen, dass man zu Jesus gehört, Leiden und Anfechtungen erdulden zu müssen. Oder sollten wir sagen, erdulden zu dürfen? Denn es ist ja im Grunde genommen eine Ehre, um Jesu willen leiden zu dürfen. Aber das ist eine Sicht, die uns nur der Heilige Geist vermehrt schenken kann und auch vermehrt schenken will. Und da hilft nur eins in diesem Leiden, in mancherlei Anfechtungen und Nöten, denen wir ausgesetzt sind als Gemeinde Jesu. Da hilft nur eins, nämlich der Blick nach oben. Petrus ruft den Gläubigen zu: Schaut nach oben, denkt an die Herrlichkeit, die auf euch wartet, und rechnet mit dem Gott aller Gnade, der allmächtig ist. Spricht hier von der ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, die auf die Gläubigen wartet. Er spricht von dem Gott aller Gnade. Und er sagt, ihm gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zunächst einmal schaut nach oben, schaut auf die Herrlichkeit, die uns euch bereitet ist in Christus Jesus, die auf euch wartet. Bei allem Leiden, dem Gemeinde Jesu ausgesetzt ist, kann man den Blick auf die Herrlichkeit verlieren. Und damit das nicht geschieht, verbindet die Schrift wie hier das Leiden mit der Herrlichkeit. Zukünftige Herrlichkeit und gegenwärtiges Leiden werden in der Bibel oft zusammen genannt. Es gibt da einige Schriftstellen, die davon Zeugnis geben. Ich lese uns einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die ersten drei Verse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und dann in Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, also der Trübsal, weil wir wissen, dass Bedrängnis, dass Trübsal Geduld bringt. Dann geht's weiter. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Leiden und Herrlichkeit werden hier in einem Atemzug genannt. 2. Korinther Kapitel 4 ist vielleicht ganz besonders bekannt. Die Verse 17 und 18, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also es geht um die über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit und es geht um unsere zeitliche Trübsal, die wir als Gemeinde Jesu zu erdulden haben. Diese Herrlichkeit, von der auch Petrus spricht, hier in unseren Versen, ist eine ewige Herrlichkeit. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Es geht um eine ewige Herrlichkeit. Und diese ewige Herrlichkeit steht im Gegensatz zu einer kleinen Zeit des Leidens, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Unsere Erfahrung ist es, dass uns das Leiden manchmal sehr lange vorkommt. Und da kann eine Stunde des Leidens, der Anfechtung, für uns zu einer Ewigkeit werden. Nun, da handelt es sich um ein subjektives Empfinden. Das empfinden wir halt so. An sich aber, objektiv gesehen, ist jedes Leiden in dieser Zeit kurz angesichts der ewigen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und wir brauchen eben immer wieder diese objektive Sicht, dass wir wegkommen von unserem persönlichen, subjektiven Empfinden und auf das schauen, was die Schrift uns sagt, auf das schauen, was von der Ewigkeit her Wirklichkeit ist. Also, der Glaube hat es immer wieder, das sehen wir auch an dieser Stelle, hat es immer wieder mit dem Nachdenken zu tun. Es ist also durchaus nicht so, dass jemand, der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, dann seinen Verstand abschalten muss. Im Gegenteil. Es geht natürlich darum, dass wir nachdenken anhand der Aussagen, die die Heilige Schrift macht. Aber darum geht es eben auch, dass wir nachdenken, dass wir uns darüber Gedanken machen, was sagt die Schrift, wie ist das zu verstehen, wie verhält sich das? Das ist ganz wichtig, auch für uns, die wir ja in einer denkfaulen Zeit leben. Man denkt nicht gerne, man macht sich nicht gerne Gedanken, man möchte gefühlsmäßige Erfahrungen haben, auch in der Gemeinde Jesu. Aber sich Gedanken machen, sich mal hinzusetzen, und nachzudenken über die Aussagen der Heiligen Schrift, das fällt uns schwer. Manchmal müssen wir uns dazu zwingen. Aber es ist außerordentlich wichtig. Also angesichts einer ewigen Herrlichkeit, so sagt uns hier der Apostel Petrus, ist das Leiden, das wir als Gemeinde Jesu zu erdulden haben, kurz. Wir leiden eine kleine Zeit, so sagt er hier. Und diese Herrlichkeit, zu der Gott uns berufen hat, ist eine Herrlichkeit in Christus Jesus. Das heißt also, wir werden ewige Gemeinschaft haben mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist Herrlichkeit. Das, was die Jünger hier hatten auf dieser Erde, als sie den Herrn vor Augen hatten, als sie mit ihm unterwegs waren, als sie mit ihm sprechen konnten und er mit ihnen sprach, als sie Gemeinschaft mit ihm hatten, auch in der Mahlfeier, das alles ist im Grunde genommen nur ein schwaches Abbild dessen, was wir haben werden in der ewigen Herrlichkeit, in der Vollendung. Weil da alle Schwachheit unserer menschlichen Natur von uns abgefallen sein wird. Es gibt keine Sünde mehr in der Herrlichkeit, das ist das Größte. Nichts mehr, was Gott beleidigen könnte oder was uns auch im Miteinander betrüben könnte. Alles wird überwunden sein. Das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz längst getan hat, nämlich, dass er diese alte Welt mit hineingenommen hat in seinen Tod. samt unserem sündigen Wesen, das wird dann einmal gänzlich offenbar sein in der ewigen Herrlichkeit. Darauf freuen wir uns. Zu dieser Herrlichkeit hat Gott uns berufen und es ist eine Herrlichkeit, die wir ganz und ausschließlich unserem Herrn Jesus Christus zu verdanken haben. Ausschließlich. Auch das wollen wir immer wieder betonen. Es ist also nicht unsere Treue, die uns ans Ziel ewiger Herrlichkeit bringt. Auch nicht unser Glaube, der uns dorthin bringt, sondern es ist die Treue Gottes. Es ist das vollbrachte Erlösungswerk. Darin sind wir eingeschlossen schon im Blick auf die himmlische Herrlichkeit. Nach dem, was Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8, sind wir in Gottes Augen schon am Ziel angelangt. Gemeinde Jesu ist schon dort. Und da wird niemand fehlen von denen, die zum Leibe Christi gehören. Der Leib Christi wird nicht verstümmelt sein in der ewigen Herrlichkeit, sondern er wird vollständig und ganz sein. Und jeder, der sagen kann, jawohl, ich gehöre dazu durch den Glauben an Jesus Christus, ich bin auch ein Glied am Leibe Jesu Christi, der wird diese Herrlichkeit einmal in Vollendung genießen dürfen. Eine Herrlichkeit in Jesus Christus. Schau also nach oben, schau auf diese Herrlichkeit und denke immer wieder daran, dass dein Leiden bald ein Ende haben wird. Es wird bald zu Ende sein mit deinem Leiden. Vielleicht schon in dieser Zeit, dass der Herr deine Schwierigkeiten, die du hast, deine Anfechtung aus dem Wege räumt, sei es, dass wir an das Letzte denken, dass Gott uns heimholt zu sich, in sein ewiges Reich. Bald wird dein Leiden zu Ende sein. Es gibt für einen Gläubigen immer ein herrliches Danach. Dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief. Das mir immer wieder persönlich auch so wichtig ist. Da spricht der Apostel von den Züchtigungen. Das heißt von den Erziehungswegen, die Gott mit seiner Gemeinde geht. Das bedeutet Leiden für uns. Ja, wenn wir angegriffen werden von Seiten der Finsternis, wenn wir es zu tun haben mit unserer eigenen sündigen Natur, weil wir wissen um den Willen Gottes, um das, was Gott wirken will in uns und was ihm aus unserem eigenen Herzen entgegensteht, da gibt es Kampf. Worum es auch immer gehen mag, es geht um Erziehungswege Gottes, die er mit seinen Kindern geht. In diesem Sinne ist das Wort Züchtigung zu verstehen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Ja, das leuchtet uns allen ein. Das wissen wir aus Erfahrung. Wir empfinden das als etwas Notvolles. Und jetzt kommt's. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Es gibt also für Gemeinde Jesu, für Gottes Kinder immer ein Danach. Sei es hier schon, dass der Herr uns eine Zeit des Ausspannens schenkt, eine Zeit, in der wir weniger angefochten sind als sonst, oder sei es, dass wir das Ende, die Vollendung im Auge haben, das ist das ewige Danach. Gottes Gedanken mit uns sind immer Gedanken des Friedens und der Herrlichkeit. Auch wenn er manches Mal solche schweren Wege mit seiner Gemeinde geht. Und so lesen wir im Propheten Jeremia, Kapitel 29, im 11. Vers, dieses bekannte Wort. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, das Ende, auf das ihr wartet. Oder andere Übersetzung, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung, also Herrlichkeit. Das sind die Gedanken, die Gott mit dir ganz persönlich hat. Kannst du das fassen heute Morgen? Wenn du das fassen kannst, dann bist du schon glückselig in deinem Herzen. Dann hast du schon Trost des Evangeliums. Gott hat eine ewige Herrlichkeit für dich bereitet. Das ist sein Ziel mit dir. Das sind seine Gedanken mit dir, sind Gedanken des Friedens. Und wenn er dir jetzt Leiden schenkt, dann ist das nicht das Eigentliche, was Gott für dich beabsichtigt. Das ist etwas, was er, ich will es mal so sagen, gezwungenermaßen verwenden muss, um mit dir zum Ziel zu kommen. Gott gebraucht eben das Leiden, um uns zurechtzubringen. Aber das ist nicht seine eigentliche Absicht. Noch einmal, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, worauf ihr wartet. Also es gibt immer ein herrliches Danach, das Gott im Auge hat, und wir sollten auch daran denken. Wir sollten nach oben schauen und uns darauf freuen. Und als nächstes, also schau nach oben und denk an die ewige Herrlichkeit, die auf dich wartet. Das nächste, schau nach oben, blick nach oben auf den Gott aller Gnade, der gleichzeitig ein allmächtiger Gott ist. So heißt es ja in Vers 11, ihm sei die Macht, oder auch anders übersetzt, ihm ist die Macht, ihm gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es stärkt unseren Glauben ungemein, wenn wir immer wieder über das Wesen Gottes nachdenken, über die Eigenschaften Gottes nachdenken. Die Bibel nennt ihn den Gott der Geduld und des Trostes, der Ermunterung. Römer Kapitel 15, Vers 5. Oder aber 2. Korinther Kapitel 1. Da spricht Paulus von dem Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller Trübsal, damit auch wir andere trösten können in den Trübsalen, in denen sie sich befinden. Oder aber Hebräer Kapitel 13, Vers 20, auch ein sehr schönes Wort, das wir oft am Ausgang gehört haben. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen. Der Gott des Friedens, das sind alles Wesenszüge Gottes. Das sind Eigenschaften Gottes. Und hier nennt der Apostel Petrus ihn den Gott aller Gnade. Und das ist eine der schönsten Eigenschaften Gottes, seine Gnade. Darüber wollen wir jetzt ein wenig nachdenken. Wir gehen ja mit diesem Wort immer wieder um. Ich möchte sagen, an jedem Tag danken wir für die Gnade Gottes, sprechen von Gnade Gottes. Das ist ein Wort, das wir immer wieder im Herzen bewegen und auch im Munde führen. Und da wollen wir jetzt noch einmal über das Wesen der Gnade nachdenken. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn Gott uns seine Gnade schenkt? Nun, das bedeutet, dass er uns dann das Gegenteil von dem gibt, was wir eigentlich verdient haben. Aufgrund unserer Sündhaftigkeit haben wir nichts Gutes mehr verdient. Wenn wir uns heute Morgen an den Frühstückstisch gesetzt haben und unser Frühstück zu uns genommen haben, ich hoffe, dass es allen gut geschmeckt hat, dann war das etwas, was wir nicht verdient haben. Uns ist das oft gar nicht mehr so recht bewusst, dass jede kleinste Wohltat, die wir empfangen, unverdient ist. Das heißt, aus Gnaden, ein Gnadengeschenk Gottes ist. Gott überhäuft uns mit allem Guten aus Gnaden, ohne dass wir es verdient haben. Wir haben den ewigen Tod verdient. Doch Gott schenkt uns sein ewiges Leben. Wir müssten uns die ganze Ewigkeit lang in Ketten der Finsternis befinden. Aber Gott schenkt uns Licht und Freiheit. Wir haben den Fluch verdient, aber Gott schenkt uns Segen, die Fülle. Der Evangelist Moody hat einmal gesagt, als der verlorene Sohn heimkam, wurde er von der Gnade empfangen und umarmt. Das Gesetz sagte, steinigt ihn. Die Gnade sagte, umarmt ihn. Das Gesetz sagte, zerschmettert ihn. Die Gnade forderte, küsst ihn. Das Gesetz verfolgte ihn und warf ihn in Ketten. Die Gnade sagte, befreit ihn, lasst ihn gehen. Das Gesetz sagt mir, wie verdorben ich bin, die Gnade macht mich neu. Die Gnade macht mich neu in Christus Jesus. Stellen wir uns einmal vor, jemand würde eines unserer Kinder ermorden. Schrecklicher Gedanke. Und wir würden hingehen und den Betreffenden töten. Das wäre Rache. Das bezeichnet man als Rache. Wenn du dich aber nicht rächen würdest, sondern der Mörder würde vor Gericht gestellt und verurteilt, dann wäre das Gerechtigkeit. Wenn du nun dem Mörder vergeben würdest und du dich nach seinem Gefängnisaufenthalt um ihn kümmern würdest, ihn vielleicht sogar bei dir aufnehmen würdest, um ihm einen neuen Start zu ermöglichen, das wäre Gnade. Das wäre Gnade. Und genau das hat Gott getan. Wir haben seinen lieben Sohn durch unsere Sünde umgebracht. Jesus starb am Kreuz wegen deiner und wegen meiner Sünde. Wir haben ihn dort ans Kreuz gebracht. Wir. Sein Irrtum, wenn man sagt, es waren die Juden. Natürlich waren es die Juden. Aber wir waren es genauso, geistlich gesprochen. Wir haben ihn umgebracht. Wir haben gerufen, weg mit diesem. Gib Barabbas frei. Ist es nicht so, dass deine und meine Natur, dass wir uns immer von Natur aus immer dafür entscheiden würden, dass man sich durchsetzt, mit Gewalt durchsetzt auch, statt zu leiden? Wie es von Jesus prophetisch heißt, ich hielt meinen Rücken da denen, die mich schlugen. Das ist doch nicht unsere Art, oder? Ist das deine Art von Natur? Meine Art ist es nicht. Leiden zu erdulden, Unrecht zu erdulden, das ist nicht meine Art von Natur. Also heißt es, gib Barabbas frei. Barabbas war einer, der sich mit Gewalt durchsetzte, der das Unrecht, das die Römer dem Volk Israel antaten, nicht dulden wollte, der sich nicht unter dieses Gericht Gottes beugte. Nein, mit Gewalt wollte er die Herrschaft Israels wieder erringen. Das ist unser Schrei. Hinweg mit diesem, mit dem Lamm Gottes. Gebt uns Barabbas frei. Nun, und deshalb haben wir den Zorn Gottes verdient. Doch Gott vergibt uns um Jesu willen, um dessen willen, was er dort am Kreuz erlitten hat. Er nimmt uns in sein Haus auf und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Das ist der Geist, in dem auch ein Josef mit seinen Brüdern umging. Wir kennen die Josefsgeschichte. Die meisten unter uns werden sie kennen. Eine ganz bewegende Geschichte. Immer wieder, wenn ich darin lese, bewegt das mein Herz. Übrigens, um das einmal am Rande zu vermerken, während ich mich früher viel mehr mit dem Josef identifiziert habe, geschieht es heute, dass ich mich viel mehr mit den Brüdern Josefs identifizieren kann. Denkt einmal darüber nach, was das bedeutet, vielleicht auch für euch ganz persönlich. Josef ging im Geist Jesu mit seinen Brüdern um. Sie hatten ihn nach Ägypten verkauft. Er hatte alles Elend und alle Not seinen Brüdern zu verdanken. Wenn da nicht einer eingegriffen hätte, wäre er gar nicht mehr am Leben gewesen. Aber nun hat Gott aus allem etwas Wunderbares gemacht. Das ist Gottes Art. Er macht aus allem etwas Herrliches, etwas Gutes, etwas Wunderbares für seine Kinder. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum göttlich Besten dienen. Und dann kommen sie nach Ägypten, weil Not ist, Hungersnot im Land Kanaan. Und dann stellt Josef sich zunächst hart. Das entsprach nicht seinem innersten Wesen. Innerlich war er nach wie vor weich seinen Brüdern gegenüber. Aber äußerlich stellte er sich hart. Das ist genau das, was Gott in unserer Zeit tut oder in den ganzen Jahrhunderten hindurch getan hat seinem Volk Israel gegenüber. Er hat sich äußerlich sehr hart seinem Volk gegenübergestellt. Aber innerlich brennt sein Herz voller Liebe für sein Volk Israel. So ist es manchmal auch bei uns. Da denkst du, Gott ist hart, Gott geht hart mit mir um. Er geht harte Wege mit mir, ist ein strenger Herr. Nein, Gottes Herz brennt aus Liebe zu dir. Und so war es bei Josef, seinen Brüdern gegenüber. Und dann gibt er ihnen den Zuspruch seiner Vergebung. Und dann lädt er sie ein, in das beste Land in Ägypten umzuziehen. Und dort will er für sie sorgen. Er will ihnen alles geben, was sie brauchen. Das ist Gnade. Ihr Lieben, das ist wunderbare Gnade. Lest das einmal nach in 1. Mose Kapitel 45. Ganz herrlich. Ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Warum? Um euch Gutes zu erweisen, um euch am Leben zu erhalten. Genau das ist Golgatha. Das ist das Kreuz. Das ist die Liebe Gottes in Christus Jesus. Das ist Gnade. Gnade bedeutet ohne unser Verdienst und Würdigkeit. Etwas anderes haben wir verdient als das, was Gott uns schenkt. Und Gnade bedeutet auch ohne irgendeine Gegenleistung unsererseits. Wir haben Gott überhaupt nichts zu bringen. Nichts, das wir ihm wieder vergelten könnten. Gar nichts. Dazu ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55. Das ist der erste Vers, den ich uns jetzt einmal vorlesen möchte. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Gratis heißt das, umsonst. Da steckt das Wort Gnade drin, gratis. Gratia ist die Gnade. Umsonst, ohne dass ihr in irgendeiner Weise dazu aufgefordert würdet, eine Gegenleistung zu erbringen. Wer weiß nun etwas von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes? Nun, der sich auskennt in der Schrift, der sich auskennt im Gesetz, der weiß, wie heilig und gerecht Gott ist und wie er die Sünde straft. Und der stellt sich natürlich die Frage, wie ist es möglich, dass Gott einem Sünder Gutes tun kann? Das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Im Römerbrief Kapitel 4, Vers 4 lesen wir das überwältigende Wort, dass Gott die Gottlosen gerecht macht. Bedenkt einmal, was das bedeutet. Das ist eine unmögliche Geschichte. Gott kann doch nicht jemanden, der im Unrecht ist, der ungerecht ist, einen Gottlosen, der schuldig ist, gerecht sprechen. Das ist doch unmöglich. In den Sprüchen lesen wir, dass der sich schuldig macht, der einen Schuldigen gerecht spricht. Und das würde Gott doch nicht tun, oder? Gott sagt doch nicht, du bist im Recht und ich mache dich gerecht, obwohl du gesündigt hast und obwohl du das Gegenteil verdient hast. Das geht doch nicht. Wie ist das möglich? Und hier sind wir wieder mitten im Zentrum des Evangeliums. Ihr Lieben, denkt viel darüber nach, denkt viel über das Zentrum des Evangeliums nach. Das ist ganz entscheidend. Auch für jede Predigt, die ihr hört. Es gibt Predigten, die könnte auch ein Rabbiner gehalten haben. Achtet darauf, ob in einer Predigt immer wieder auch das Zentrum des Evangeliums bedacht wird. Wenn auch nur vielleicht mit ein paar kurzen Worten. Aber das ist doch die Hauptsache für uns. Und von daher beurteilen wir auch alles andere. Wie ist das möglich? Nun, das ist möglich aufgrund dessen, dass der Herr Jesus Christus unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Nun kann Gott dich, gottlosen Menschen, gerecht sprechen. Aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat. Und deshalb sprechen wir nicht allgemein von der Gnade Gottes, ohne das Erlösungswerk Christi, sein kostbares Blut, das er für uns vergossen hat am Kreuz, im Auge zu haben. Das haben wir ja in der liberalen Theologie, spricht man auch von Gnade Gottes. Aber man klammert das Erlösungswerk Jesu, den Opfertod Jesu, vollkommen aus. Gott ist gnädig, er vergibt, ja, aber aufgrund welcher Tatsache kann er uns überhaupt vergeben? Kann er uns überhaupt gnädig sein? Aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Er hat bezahlt. Er starb an deiner Stelle. Und darum kann er dich als Gottlosen, als totalen Sünder, als total verderbten Menschen annehmen, so wie du bist. Ohne Vorbedingung, ohne irgendeine Voraussetzung von deiner Seite. Jesus nimmt die Sünder an. Das ist möglich aufgrund von Golgatha. Das ist Gnade. Schau also nach oben. Sieh auf den Gott aller Gnade. Er ist überaus willig und bereit, dir alles zu geben, was nötig ist, damit du das Ziel erreichst. Es gibt keine Lage, die von seiner Gnade ausgeschlossen wäre. Er ist der Gott aller Gnade. Lasst uns das doch noch ganz kurz anschneiden, was das hier nach dem, was Petrus uns sagt, bedeutet. Er wird als der Gott aller Gnade euch aufrichten, so heißt es hier. Das bedeutet aufrichten, wenn du gefallen bist. Das Wort wurde verwendet damals, wenn Brüche eingerenkt und gerichtet wurden oder wenn Netze ausgebessert wurden. Gottes Gnade ersetzt das, was dir fehlt. Stellt das wieder her, was gebrochen ist. Bringt in Ordnung, was in Unordnung geraten ist. Und beseitigt Mängel. Denken wir an Petrus. Petrus wurde wiederhergestellt, wieder aufgerichtet durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Nach seinem jämmerlichen Versagen. Denken wir an einen Elia unter dem Ginsterstauch. Da liegt er, völlig verzagt, völlig niedergeschlagen. Nach diesem großen und herrlichen Sieg auf dem Berg Karmel, auf der Flucht vor der gottlosen Königin Isebel. Da sehen wir ihn, ein Bild des Jammers. Und Gott richtet ihn wieder auf. Er stärkt ihn, er richtet ihn auf. Gottes Gnade wird dich stärken und kräftigen, sodass du in der Lage bist, auch schwierige Situationen durchzustehen. Sie wird euch aufrichten, diese Gnade. Sie wird euch stärken, sie wird euch kräftigen. Und sie wird euch gründen. Sie wird dafür sorgen, dass du tief verwurzelt bist im Werk der Erlösung und in Gottes Verheißungen, die in Christus Jesus Ja und Amen sind. Gottes Gnade ist unerschöpflich. Ist der Gott aller Gnade und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das kennen wir doch auch aus eigener Erfahrung, dass wir gerne geholfen hätten, dass es in unserem Herzen so war, dass wir gerne geholfen hätten, aber wir konnten nicht helfen, weil uns bestimmte Grenzen gesetzt waren, welcher Art auch immer. Bei Gott gibt es das nicht. In seiner großen Gnade will er dir helfen, ist er willig, ehe du bereit bist, ihn darum zu bitten, ist er willig und er kann es auch. Denn ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Er kann helfen. Pastor Modersohn, ich komme damit zum Abschluss. Pastor Modersohn erinnert an die erste Konferenz, die er damals in Blankenburg mitgemacht hat. Nicht als Redner, zumindest war er nicht als Redner eingeladen worden, sondern als ganz normaler Teilnehmer, als Zuhörer. Und dann kam der letzte Tag dieser Konferenz und sie saßen am Tisch und nahmen ihre Mahlzeit zu sich. Und dann machte sich da eine Dame bemerkbar und sagte, ach ja, hier in Blankenburg ist es nicht schwer, ein Christ zu sein und sich als gläubig zu bekennen. Aber wenn man nun wieder nach Hause kommt, ach, ich fürchte mich entsetzlich. Die anderen schmunzelten ein wenig, aber als sie nun ihre Situation schilderte, da verging ihnen das Lachen. Und da wandte sich diese Dame an Modersohn und sagte zu ihm, was soll ich denn nur machen? Ich bin so furchtsam und so feige, Jesus zu bekennen. Antwort: Sie sollen gar nichts machen. Aber in den ersten Kapiteln des Hebräerbriefes, von denen in diesen Tagen immer die Rede war, steht ein Wort, das lässt sich gut behalten, denn es ist ganz kurz. Es besteht nur aus drei Worten. Es steht am Ende des zweiten Kapitels und heißt, er kann helfen. Als ich das Wort entdeckte, ist es mir sehr wichtig und bedeutsam geworden. Vielleicht wird es Ihnen auch so wichtig. Denken Sie daran, wenn Sie nach Hause kommen und sich fürchten, Ihren Herrn zu bekennen. Er kann helfen. Und das wollte sie sich dann auch zu Herzen nehmen. Und dann kam der Schwager von Modersohn auf ihn zu und sagte, die Brüder haben beschlossen, du sollst gleich die Bibelstunde halten. Er war überhaupt nicht darauf vorbereitet und wollte auch zunächst gar nicht. Da kam diese Dame auf ihn zu und sagte, was sagte sie? Er kann helfen. Gut, und dann ging er in die Stille, bereitete sich kurz vor und dann hat er dieses Wort zur Grundlage seiner Andacht genommen. Hebräer Kapitel 2, Vers 18, er kann helfen. Und er hatte die Situation geschildert, in die die Einzelnen wieder zurückkehren müssten nach dieser Konferenz. Er schreibt, und nun wandte ich mich an die Diakonissen, an die Hausmütter, an die Offiziere und ihre Frauen und Töchter, an die Reichsgottesarbeiter und so weiter. Und sprach von ihren besonderen Nöten und Schwierigkeiten, um ihnen dann den Rat mitzugeben, er kann helfen. Und diesen Rat möchte ich euch auch mit geben auf den Weg in die neue Woche. Ich habe ihn heute Morgen schon für mich ganz persönlich in Anspruch genommen. Erstens, er ist der Gott aller Gnade. Er ist immer bereit, dir zur Seite zu stehen. Und zweitens, schau nach oben und denk daran, Gott ist der allmächtige Gott. Er kann helfen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.